DW Menschen und Märkte.
Lufthansa schreibt tiefrote Zahlen. Siemens überraschend stark trotz Corona. Euro im Höhenflug und Großbritannien erlebt Streaming-Boom. Das sind unsere Themen. Ich bin Klaus Ulrich. Die Lufthansa steckt tief in der Bredouille. Im ersten Halbjahr 2020 hat sie rund 3 Milliarden Euro Verlust eingefahren. Eine Rückkehr zum normalen Flugbetrieb erwartet sie jetzt erst für 2024, also ein Jahr später als zunächst angenommen. Die Fluggesellschaft will mit massiven Kostensenkungen die Krise bewältigen und die Schulden beim Staat rasch wieder abbauen. Zum Sparprogramm gehört vor allem ein Personalabbau, der bereits läuft. Einzelheiten von Roman Warschauer.
Das schlechteste Halbjahresergebnis in der Geschichte der Lufthansa musste Konzernchef Carsten Spohr heute bei einer Telefonkonferenz Analysten und Journalisten präsentieren. Über 3 Milliarden Euro Verlust in den ersten 6 Monaten. Vor allem im zweiten Quartal machten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar. 80% weniger Umsatz wurde in diesem Zeitraum verbucht. Mittlerweile wächst das Angebot wieder, doch die Nachfrage erholt sich langsamer als erhofft. Carsten Spohr.
Die Nachfrage wächst auf niedrigem Niveau, vor allem der Interkontinentalverkehr ist noch immer schwierig. Wieder steigende Fallzahlen, teilweise neue Reisewarnungen und das Thema verpflichtende Tests für Heimkehrer, das alles führt noch immer zu einer großen Zurückhaltung bei Reisenden. Im Juli, also mitten in der klassischen Urlaubssaison, lag das Angebot gerade einmal bei rund 20% des Vorjahresniveaus. Auch wenn die laufenden Ausgaben in der Gruppe bereits um mehr als ein Drittel gesenkt werden konnten, noch immer verbrennt der Konzern viele Millionen Euro im Monat. Eigentlich sollten die Mitarbeiter in Deutschland auch ihren Beitrag leisten, um gleichzeitig Jobs zu sichern. Doch entweder die Gespräche laufen noch oder die Vereinbarungen sind noch immer nicht umgesetzt. Doch dem Unternehmen läuft offenbar die Zeit weg. Heute hatte der Vorstand in einem Schreiben an die Mitarbeiter angekündigt, dass es ohne betriebsbedingte Kündigungen wohl doch nicht gehen werde. Dem Lufthansa-Vorstandsvorsitzenden Spohr geht das alles viel zu langsam.
Alle unsere Wettbewerber auf der Welt haben inzwischen entweder Einigung mit ihren Gewerkschaften oder ohne Einigung mit Gewerkschaften unilateral gehandelt. Wir sind jetzt in Monaten dieser Krise, sogar mit der Bundesregierung waren wir schneller in diesem milliardenschweren Paket. Und das kann nicht sein. Und deswegen war es auch heute Zeit, den Mitarbeitern hier rein Wein einzuschenken.
Nikolai Baublies von der Flugbegleitergewerkschaft UFO wertet das Schreiben an die Mitarbeiter als Versuch, noch mehr Druck auf die Gewerkschaften auszuüben. Und die Aussage, dass alles ginge zu langsam, hält er für zynisch.
Weil entweder er weiß nicht, dass seine Mannschaft regelmäßig sagt, wir kommen nicht voran, wir müssen erst noch den Lufthansa-Vorstand fragen. Und nicht zuletzt die letzten 2 Wochen einfach komplett miteinander in Urlaub war. Da ist es dann doch sehr, sehr fragwürdig, wenn Herr Spohr hier gegenüber der Presse davon spricht, dass ihm das alles zu langsam geht. Wenn er es schneller haben möchte, muss er das seinen Leuten sagen, dass sie sich beeilen sollen oder er soll bei mir anrufen.
Corona wird Mitarbeiter und Unternehmen noch länger beschäftigen. Lufthansa geht mittlerweile davon aus, dass erst 2024 die Nachfrage wieder auf Vorkrisenniveau liegen wird. Carsten Spohr sieht in dieser Krise aber auch eine Chance, die Luftfahrt neu aufzustellen. Um Ressourcen effizienter zu nutzen, noch nachhaltiger zu werden und nicht um jeden Preis wachsen zu müssen. Insofern gilt nach wie vor das Ziel, 2024 will man auf Vorkrisenniveau fliegen, aber mit deutlich weniger Flugzeugen und wohl auch mit weniger Personal.
So viel von Roman Warschauer. Der Technologiekonzern Siemens ist im dritten Quartal robust durch die Corona-Krise gekommen. So spürte der Konzern zwar weiter die Nachfrageschwäche in Schlüsselindustrien wie der Autobranche und dem Maschinenbau, jedoch schnitt Siemens deutlich besser ab als von Analysten erwartet. Margit Siller.
Die Chefetage in München sieht sich auf der Zielgeraden. Wichtige Personalien sind entschieden, wenn sich Konzernchef Joe Käser im Herbst in den Aufsichtsrat von Siemens Energy verabschieden wird. Der Börsengang wird wie geplant Ende September stattfinden. Bislang ist der Technologiekonzern vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Zwar halten sich wichtige Kunden aus Autoindustrie und Maschinenbau zurück, aber die Bahntechnik und das Softwaregeschäft waren echte Stützen. Zum Teil lagen die Kennzahlen sogar über den Erwartungen. Joe Käser, der den Umbau 7 Jahre lang vorangetrieben hatte, sieht sich bestätigt.
Wir sehen auch, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, wo kommt denn eigentlich die Stärke her, dann sehen wir eigentlich, dass sie genau daher kommt, wo wir in den letzten Jahren strategisch sehr, sehr viel gemacht haben, nämlich in der industriellen Software und im industriellen Service.
Sorge machen dagegen die tiefroten Zahlen bei der spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa. Der Gewinn hat sich insgesamt unterm Strich zwar halbiert, aber die Talsohle könnte jetzt erreicht sein. Das größte Risiko sei eine zweite Corona-Welle, fürchtet Käser. Der Konzern sei besonders anfällig, weil er Lieferanten und Kunden in der ganzen Welt hat.
Das heißt, es nützt dann gar nichts, wenn wir in einigen Ländern ganz gut die Krise bewältigen, aber in anderen wir die Teile nicht bekommen oder unsere Kunden in einer Region sitzen, wo im Augenblick halt gar nichts geht. Und das ist eigentlich die große Unsicherheit, die uns auch davon abhält, eine Prognose genaueren Ausmaßes zu machen, weil durch diese Arbeitsteiligkeit eben die Lieferketten sehr anfällig sind für Störungen.
Der Konzern sieht sich bei der Neuausrichtung auf Kurs. Joe Käser verteidigte den geplanten Zukauf in Amerika für mehr als 16 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme von Varian sei strategisch sinnvoll, weil Siemens Healthineers damit zu einem führenden Anbieter bei der Bildgebung und Krebsbekämpfung werden könnte. Durch den Börsengang habe die Medizintechnik-Tochter in nur knapp 3 Jahren ihren Marktwert von 28 auf über 40 Milliarden Euro steigern können.
Das Management hat eine sehr gute Arbeit gemacht dort, es hat Vertrauen gewonnen im Markt. Und jetzt ist dann eben die Zeit, transformatorische Bewegungen zu machen auf der Basis eines sicheren und gut organisierten und gut geführten Gesundheitstechnikgeschäftes. Und das ist auch ganz wichtig vom Timing her. Wir sagen, es gibt eine Zeit nach Corona und wir werden diese Zeit heute gestalten. Das ist auch ein wichtiges Zeichen für die Menschen, dass es Unternehmen gibt, die eben auch schon wieder ein bisschen weiterdenken.
Varian Medical Systems mit Sitz in Kalifornien und 10.000 Beschäftigten hat sich auf die Strahlentherapie zur Krebsbehandlung spezialisiert. Durch den Zusammenschluss böten sich mittel- bis langfristig große Chancen für Healthineers, zum weltweit führenden Unternehmen in der Gesundheitsversorgung zu werden. Ein solcher Megadeal wäre in den alten Konzernstrukturen nicht möglich gewesen, argumentiert Joe Käser. Kurz vor seinem Rückzug aus dem Chefsessel soll das nun also der ganz große Aufschlag werden, auf den viele lange gewartet hatten.
Margit Ziller aus München war das. Was ist mit dem Euro los? Lange dümpelte die Gemeinschaftswährung bei einem Kurs von 1,10 Dollar dahin. Doch in den vergangenen Wochen hat der Euro gegenüber dem Dollar und anderen Währungen mächtig aufgeholt. Der Euro ist zum Liebling der Devisenhändler geworden. Was dahinter steckt, erklärt Dorothee Holz.
Die europäische Gemeinschaftswährung gehört zu den Corona-Krisengewinnern. Seit 4 Wochen steigt der Eurokurs unaufhörlich, der Höchststand bisher 1,19 Dollar. So hoch stand der Euro zuletzt im Mai 2018. Nicht nur gegenüber dem Dollar hat der Euro aufgewertet, auch gegenüber vielen anderen Währungen. Der größte Schub kam, als sich die europäischen Regierungschefs auf ein riesiges Hilfspaket im Volumen von 750 Milliarden Euro geeinigt hatten. Europa hält in Zeiten der Krise zusammen, so die Botschaft.
Somit ist für den Markt ein großer Risikofaktor für den europäischen Zusammenhalt, die europäische Wirtschaft und somit natürlich auch für den Euro überwunden. Und das gibt dem Euro mächtig Auftrieb,
erklärt Antje Präfke, Devisenexpertin der Commerzbank. Devisenhändler greifen beim Euro zu, auch weil Europa scheinbar besser mit der Pandemie umgeht als die USA. Dort steigen die infizierten Zahlen deutlich stärker an. Die Regierung Trump gibt dabei kein gutes Bild ab. Die Folgen für die US-Wirtschaft sind dramatisch. Millionen von Amerikanern sind arbeitslos. Gleichzeitig steigen die Schulden wegen der hohen Staatsausgaben immens an. Auch das schwächt den Dollar.
Na, derzeit sieht alles etwas besser aus für den Euro als für den Dollar. Es steht 1:0 für ihn im Kampf gegen den Virus und die Rezession. Deshalb dürfte der Euro gegenüber dem Dollar erstmal fest bleiben,
glaubt die Commerzbank-Devisenexpertin. Noch steht aber nicht fest, wer besser aus der Krise rauskommt. Und der starke Euro kommt auch gerade zur Unzeit, denn damit verteuern sich die Ausfuhren aus der Eurozone. Die Produkte sind weniger wettbewerbsfähig. Darunter könnte die wirtschaftliche Erholung der Eurozone leiden. Der starke Euro hat also Vor- und Nachteile.
Soweit Dorothee Holz aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Großbritannien ist in Europa am härtesten von der Corona-Pandemie betroffen. Und auch die Einschränkungen gehörten zu den härtesten überhaupt. Fast nichts ging mehr. Und das ist auch am Medienkonsum abzulesen. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise haben die Briten durchschnittlich knapp 6,5 Stunden vor dem Bildschirm verbracht, fast ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Vor allem der Konsum von Streaming-Diensten nahm massiv zu, so eine neue Studie der britischen Medienaufsicht. Aus London Christoph Heinzle.
Schwarzer Bart, Basketball-Cap, T-Shirt, kurze Hosen. Alex sitzt vor einem Restaurant hier in der relativ leeren Londoner City und wartet auf Tüten mit Burgern, die er ausliefern soll. Verbringt er mehr Zeit vor dem Bildschirm wegen Corona? Ja klar, gibt der 30-Jährige zu. Ich hatte Netflix schon vorher, habe aber nicht so viel geguckt. Aber in der Pandemie, echt Mann, da habe ich den ganzen Tag geschaut. Das wurde richtig zur Routine. Amy, Trainerin aus dem Fitnessstudio nebenan, schaut auch mehr, so wie Alex, vor allem Serien und Filme.
Series and movies. Yeah, not really binge watching, but in the evenings. Didn't watch more news, definitely read more news, but not watch.
Nachrichten habe sie eher gelesen als angesehen, so Amy. Dabei erlebten Fernsehnachrichten zu Beginn der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im Frühjahr einen echten Boom. Vor allem Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender, betont Ofcom-Forscher Yi Chang in der BBC.
The pandemic has shown public service broadcasting at its best.
In der Pandemie hat sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk von seiner besten Seite gezeigt. Er lieferte glaubwürdige Nachrichten und Berichte aus Großbritannien, die das Publikum wirklich schätzte. In der Frühphase des Lockdowns haben wir eine Rekordnachfrage nach News erlebt und nach diesen Sendern. Aber das hat in letzter Zeit abgenommen. Je länger die Pandemie andauerte, desto stärker gefragt war Entertainment. Und das holten sich die Briten vor allem von kommerziellen Streaming-Diensten, allen voran Disney Plus, der Krisengewinnler mit viel familientauglichem Ablenkungsprogramm für viele Kinder und Jugendliche während Schulschließungen und Homeschooling. Der Konsum von Streaming-Diensten verdoppelte sich seit März. Bei den Jüngeren unter 35 war der Anstieg sogar noch steiler. Insgesamt 12 Millionen neue Abos gab es für Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und Co. Mehr Streaming also, weniger lineares Fernsehen. Kein überraschender Trend, meint der Fernsehkritiker und Podcaster Scott Bryan, aber ein rasantes Tempo.
This was where the pendulum was going. You know, of course, we're all gravitating more towards it, but Lockdown has essentially made it so, so much faster.
Die Entwicklung wäre ohnehin in diese Richtung gegangen, aber der Lockdown hat das extrem beschleunigt. Nach Ansicht Bryans hatten viele Leute damals kaum eine andere Wahl, als fernzusehen.
I think many people just didn't have a choice but to watch TV.
Einige, die bei sommerlichem Wetter hier in der Londoner City unterwegs sind, sehen das anders. Studentin Kaina widersetzt sich dem Massenkonsum, wie sie sagt, beschränkt sich auf einige YouTube-Kanäle wie bereits vor Corona.
I saw a lot of people on social
Über Social Media habe ich mitbekommen, dass der Medienkonsum mancher Leute wirklich hochgegangen ist, in ungesunder Weise. Ich habe versucht, mich davon fernzuhalten, das zu vermeiden, auf mich zu achten. Ich höre nur Musik, liege auf dem Bett und versuche nicht zu viel nachzudenken. Inzwischen kehrt Großbritannien schrittweise zur Normalität zurück. Möglicherweise aber nicht beim Medienkonsum. Laut der Ofcom-Studie will mehr als die Hälfte aller Erwachsenen ihre neuen Streaming-Abos behalten. Wie dieses Ehepaar Mitte 50, das zum Glotzen steht. Amazon Prime, Netflix und Videos aus dem Internet.
Yeah, Netflix, and then other things as well that you can get from the Internet. What happened in Germany then? Did they watch no telly?
Aber wie ist das denn in Deutschland, fragt die Frau. Schaut da denn keiner fern?
Ein Beitrag von Christoph Heinzle war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.